Sie hören eine Sendung von Schweizer Radio DRS.
12.30 Uhr, Rendezvous, die Mittagsinformationen von Schweizer Radio DRS. Todkranke Menschen sollen eine gute letzte Lebenszeit haben. Bund und Kantone präsentieren ein Programm, um die sogenannten palliativen Angebote im Gesundheitssystem zu verbessern. Die USA wollen Roman Polanski ausgeliefert bekommen. Das offizielle Gesuch wird jetzt geprüft. Spanien würde der Schweiz in der Libyen-Sache bei Bedarf helfen, sagt der spanische Außenminister. Schwarz-Gelb hat in Deutschland das Regierungsprogramm weitgehend beisammen. Gestritten wird noch ums Geld für versprochene Steuersenkungen. Um 13 Uhr das Tagesgespräch mit Credit Suisse Verwaltungsratspräsident Hans-Ulrich Dörig. Seine CS und andere international tätige Grossbanken machen Milliardengewinne und verströmen wieder puren Optimismus. Aber wie war das doch vor kurzem mit der größten Bankenkrise aller Zeiten? Ist die Branche jetzt auf neuen Wegen oder zurück im alten Fahrwasser, wie wenn nichts gewesen wäre? Am Mikrofon Daniel Schmidt und Raphael von Natt.
Menschen, die an unheilbaren Krankheiten leiden, sollen ihren letzten Lebensabschnitt möglichst schmerzfrei verbringen können. Dieses Ziel verfolgen Bund und Kantone gemeinsam in ihrer sogenannten Palliativ-Care-Strategie. Unter Palliativ-Care versteht man Pflege und Behandlung, die Schmerzen lindern. Die Strategie soll auch dazu beitragen, dass sich weniger Menschen einen Freitod wünschen. Gesundheitsminister Gouchbain hielt bei der Präsentation der neuen Strategie fest, das heutige Gesundheitswesen sei noch zu wenig auf diese Bedürfnisse ausgerichtet. Die USA haben die Schweiz offiziell um die Auslieferung von Roman Polanski ersucht. Das Auslieferungsgesuch sei gestern eingetroffen, teilt das Bundesamt für Justiz mit. Wenn das Bundesamt das Auslieferungsgesuch gutheißt, kann Polanski den Entscheid vor Gericht anfechten. Laut seinem französischen Anwalt würde Polanski dies tun, berichtet die Nachrichtenagentur AFP. Der französisch-polnische Filmregisseur war Ende September am Flughafen Zürich-Kloten festgenommen worden, aufgrund eines Haftbefehls der USA. Polanski sitzt seither in einem Schweizer Gefängnis. Die amerikanischen Behörden werfen Polanski die Vergewaltigung einer Minderjährigen vor 30 Jahren vor. Spanien sichert der Schweiz Hilfe in der Libyen-Affäre zu. Er werde der Schweiz jegliche Hilfe leisten, falls dies gewünscht werde, sagte der spanische Außenminister Miguel Ángel Moratinos in einem Interview mit dem Corriere del Ticino. Spanien pflege sowohl zur Schweiz als auch zu Libyen gute Beziehungen. Spanien übernimmt Anfang des nächsten Jahres den EU-Vorsitz. Der Dachverband der Arbeitnehmer, Travail Suisse, will die Weiterbildung für obligatorisch erklären. Er fordert 3 Tage Weiterbildung im Jahr für alle. Nur wenn es gelinge, das Wissen und Können aller den neuen Anforderungen anzupassen, könne der hohe Lebensstandard in der Schweiz auch in Zukunft gehalten werden, sagte der Präsident von Travail Suisse, Martin Flügel. In Deutschland soll Wolfgang Schäuble neuer Finanzminister werden. Dies berichten mehrere Nachrichtenagenturen. Der 67-jährige Christlichdemokrat würde demnach Nachfolger von Peer Steinbrück. Schäuble war bisher deutscher Innenminister. CDU, CSU und FDP haben sich bei der Gesundheitspolitik geeinigt. Bis morgen wollen die Parteien die Koalitionsverhandlungen abschließen. Pakistan wird erneut von einer Reihe von Attentaten erschüttert, knapp eine Woche nach Beginn einer großen Militäroffensive gegen militante Islamisten. Innerhalb von wenigen Stunden wurden mindestens 26 Personen getötet. In einer Explosion im Nordwesten des Landes kamen laut Berichten pakistanischer Medien 18 Gäste einer Hochzeitsfeier ums Leben. Bei einem Anschlag auf einen Luftwaffenstützpunkt wurden laut der Polizei 2 Militärangehörige und 5 Zivilisten getötet. Auf dem Stützpunkt soll die Luftwaffe Atomwaffen lagern. In Italien hat ein eintägiger Streik im öffentlichen Verkehr und in der Verwaltung begonnen. Betroffen ist vor allem der lokale Nahverkehr in größeren Städten. Da der Streik teilweise auf 4 Stunden begrenzt und über den Tag verteilt wird, blieb ein Chaos zunächst aus. Mit dem Arbeitskampf wollen die Gewerkschaften einen Entlassungsstopp, höhere Löhne und Renten sowie ein garantiertes Mindesteinkommen erreichen. In Honduras sind die Vermittlungsbemühungen zur Beilegung der politischen Krise offenbar gescheitert. Vertreter des abgesetzten Präsidenten Manuel Zelaya erklärten, sie würden nicht weiter mit der Regierung von Präsident Roberto Micheletti sprechen. Da Micheletti den Dialog verweigere, seien weitere Bemühungen sinnlos. Micheletti hatte Präsident Zelaya Ende Juni mit Hilfe des Militärs gestürzt. Der thailändische König Bhumibol ist nach einem einmonatigen Spitalaufenthalt erstmals wieder in der Öffentlichkeit aufgetreten. Der 81-jährige Monarch begab sich in Bangkok in einem Rollstuhl zu den Statuen seiner Eltern. Der Gesundheitszustand des Monarchen wird in Thailand mit großer Aufmerksamkeit verfolgt. Er gilt als einzige Persönlichkeit, die das politisch unruhige Land zusammenhalten kann.
Todkranke Menschen sollen eine gute letzte Lebenszeit haben, ohne Leiden, gut gepflegt und umsorgt. Bund und Kantone wollen dieses Ziel mit gemeinsamen Anstrengungen erreichen, die palliativen Angebote verbessern. Weitere Stichworte: alte Bande. Die Lokalradio-Pioniere Schawinski Zürich und Heb Basel spannen wieder zusammen. Schwarz-gelber Kurs. Die neue Koalition in Berlin ist weitgehend einig, außer beim lieben Geld. Richtungsentscheid. Uruguays neuer Präsident wird ein Ex-Guerillero oder ein schon mal Präsident. Und vor Jahresfrist stand die Finanzbranche weltweit am Abgrund. Heute melden große Banken Geschäftszahlen, wie wenn es keine Krise gegeben hätte. Wie ist das zu verstehen? Wir reden mit Hans-Ulrich Dörig. Er ist seit 3 Jahrzehnten Führungsmann bei der Credit Suisse und heute ihr Verwaltungsratspräsident. Tagesgespräch um 13 Uhr im 1. und 4. und jetzt Börse, Wetter und Verkehr.
Die Börsendaten von Thomson Reuters. Der Swiss Market Index steht bei 6.416 Punkten bei einem Plus von 0,2%. Der Euro wird zu einem Franken 51,27 gehandelt, der Dollar zu einem Franken 0,058. Das Wetter. Im Norden bleibt es heute bewölkt. In vielen Regionen fällt zeitweise Regen. Im Westen gibt es am Nachmittag Aufhellungen. Im Süden lockern die Wolken am Nachmittag auf und zeitweise scheint die Sonne. Die Temperaturen erreichen im Norden rund 12 Grad, im Süden 15 Grad. Morgen Samstag liegt über dem Mittelland teils zäher Hochnebel mit einer Obergrenze um 900 Meter. Sonst scheint trotz Wolkenfeldern oft die Sonne. Am Sonntag ist es im Norden häufig bewölkt und gebietsweise fällt Regen. In den Alpen und im Süden scheint oft die Sonne. Die Temperaturen erreichen 12 bis 16 Grad. Verkehrsinfo DRS von 12.37 Uhr. Stau oder Behinderungen auf diesen Strecken. In der Region Bern, auf der A1 in Richtung Zürich, zwischen Bern-Neufeld und der Verzweigung Wankdorf. In der Region Luzern, auf der A2 in Richtung Luzern, zwischen Sursee und Zempach. Zudem ist in der Region Zürich die Hauptstraße zwischen Aesch und Henggat nach einem Unfall in beiden Richtungen gesperrt. Eine Umleitung ist signalisiert.
Wenn keine Aussicht mehr besteht auf Heilung, soll wenigstens für Linderung gesorgt sein. Menschen, denen der Tod bevorsteht, sollen diesen letzten Lebensabschnitt noch möglichst angenehm verbringen können, mit weniger Schmerzen und gut umsorgt und wenn möglich in der Umgebung, die sie selbst wünschen. Dieses Ziel verfolgen Kantone und Bund gemeinsam mit sogenannten palliativen Angeboten für todkranke Menschen. Gesundheitsminister Guschmann hat das neue Konzept vorgestellt. Nathalie Christen.
90% der Menschen sterben nicht unerwartet, sozusagen von einer Sekunde auf die andere, so wie es sich viele wünschen, sondern nach einer längeren Krankheitsphase. Das sind Menschen zum Beispiel mit der Diagnose eines unheilbaren Krebses konfrontiert. Oder im Pflegeheim wird klar, nun steht der Tod bevor. Was dann? Dann kommt es heute noch ganz stark darauf an, wo jemand wohne, sagte Gesundheitsminister Pascal Couchepin und wird dafür wohl noch Protest von Spitalärzten ernten. In Kantonen wie der Waadt oder St. Gallen gäbe es ein gutes Angebot für Sterbende, ihren letzten Lebensabschnitt selbstbestimmt und möglichst gut gestalten zu können. In anderen jedoch bekämen sie nicht das Beste, sagt auch Thomas Zeltner, Direktor des Bundesamtes für Gesundheit BAG.
Das bekommen sie nicht überall, weil tatsächlich die Kompetenzen, aber auch das Bewusstsein, dass hier eine ganz besondere Gruppe ist, nicht überall ausgebaut ist und zweitens in der Hektik des Alltags mit Akutfällen einfach wie untergeht.
So könnte man heute beispielsweise Schmerzen sehr gezielt lindern, je nach Wunsch mehr oder weniger. Dafür braucht es Fachwissen und sensibilisiertes Personal. Auch Themen wie Ernährung, seelsorgerische Betreuung oder Einbezug der Angehörigen müssten für Sterbende anders angegangen werden als für andere Kranke. Gesundheitsminister Pascal Couchepin.
Die Person ist im Zentrum und sie entscheidet mehr als in dem normalen Pflegeverfahren.
Kantone und Bund wollen in den nächsten 3 Jahren die entsprechende Aus- und Weiterbildung der entsprechenden Berufsgruppen forcieren. In Spitälern sollen Spezialistengruppen die allgemeine Pflege und Medizin unterstützen. Aber nicht nur dort, denn so BRG-Direktor Zeltner:
Die meisten Menschen in der Schweiz möchten nicht im Spital sterben, sondern zu Hause.
Wie schwierig das heute sein kann, hat Thomas Zeltner selber erfahren. Er half mit, seine krebskranke Schwester zu Hause zu pflegen, bis am Schluss.
Es war auch eine Zeit der großen Belastung. Wie können wir zum Beispiel schon nur organisieren, alle diese Freunde und Familien, die sie noch sehen wollten und doch dann eine Belastung für die Familie waren, die Frage der Schmerzen, die Frage des Waschens, eines Spitalbettes zu Hause und, und.
Rat und Tat von Profis, das vermisste auch Thomas Zeltner. Neu soll dies flächendeckend angeboten werden. Dies sei umso wichtiger, als die Anzahl der Todesfälle wegen der alternden Gesellschaft in den nächsten Jahrzehnten massiv ansteigen werde, um rund 50%. Gezielter Beistand für einen möglichst guten letzten Lebensabschnitt, dies soll unter anderem auch die heftige Debatte um Sterbehilfe etwas entspannen. Bundesrat Guschper, ein Kritiker der Sterbehilfeorganisationen, sagt, wer die Möglichkeiten der Palliativpflege kenne, wünsche sich seltener den Freitod.
Ich sehe, dass es der Fall ist, aber es ist nicht der Ziel der Palliativcare. Palliativcare ist zu erlauben, ein besseres Leben zu haben am Ende des Lebens.
Das dürfe auch kosten, sagt Guschper. Wie viel sei unklar, wohl weniger als 1 Promille der kostenpflichtigen Kosten. Eventuell wird sogar Geld gespart, wenn zum Beispiel Sterbende auf teure Behandlungen verzichten wollen, weil sie sich auch so gut aufgehoben fühlen.
Beide haben von Anfang an die Schweizer Lokalradioszene geprägt. Christian Heb mit Radio Basilisk in Basel, Roger Schawinski mit Radio 24 in Zürich. Jetzt machen sie wieder von sich reden. Schawinski mit seinem neuen Radio 1, das in Zürich seit 1,5 Jahren sendet, und Heb mit Radio Basel, das morgen auf Sendung geht. Die beiden Radios wollen eng zusammenarbeiten. Klaus Bonanomi:
Es war eigentlich schon lange fällig.
Das ist etwas, das wir hätten vor mehr als einem Vierteljahrhundert tun sollen,
sagt Christian Heb. Aber, so der Basler Lokalradio-Pionier:
Mir ist es nie gelungen, während über einem Jahrzehnt als Präsident des Verbandes der Schweizer Radios diese kleinen Lokalfürstchen, zu denen ich auch gehört habe, zusammenzubringen.
Doch nun sei die Zeit reif für eine Zusammenarbeit über die Regionen hinweg. Korrespondentenberichte und Originaltöne austauschen, die nationalen und internationalen News gemeinsam bearbeiten, auch für Roger Schawinski ein überfälliger Schritt.
Das Privatradio hat ja all die 30 Jahre immer als Handwerk funktioniert. Jeder hat alles alleine gemacht. Nun versuchen wir einen industriellen Ansatz, wie es auch die Zeitungen heute in dieser Krise versuchen, um auf diese Art und Weise effizienter arbeiten zu können, die Qualität zu erhöhen und gegen die ganz, ganz große Konkurrenz, die SRG, mit ihren Hunderten von Informationsmitarbeitern mithalten zu können.
Zur heute angekündigten Kooperation meint der Direktor von Schweizer Radio DRS, Iso Rechsteiner:
Ich glaube, es ist ein wichtiger oder ein guter Schritt, wenn solche Kooperationen stattfinden. Ich würde mir wünschen, dass daraus vielleicht ein bisschen mehr Konkurrenz im größeren Rahmen stattfinden würde. Das wäre für Schweizer Radio DRS sicher gut.
Auch beim Verband der Schweizer Privatradios betrachtet man die Pläne mit Interesse, aber auch mit einer Prise Skepsis. Verbandspräsident Jürg Bachmann:
Wenn es diesen beiden Radiopionieren gelingt, ein Konzept zu machen, dass dieser regionale Bezug wirklich stark verankert bleibt, dann nachher kann ich mir vorstellen, dass das ein Erfolg wird. Aber die Zusammenarbeit zwischen den Privatradios war bis jetzt einfach sehr, sehr schwierig. Und mir ist eigentlich kein Beispiel bekannt, das wirklich gelungen wäre.
Denn jedes Lokalradio pflege seine Eigenheiten, seine Sprache, seinen Stil. Freilich, die Programmkonzepte von Radio Basel und von Radio 1 in Zürich sind einander sehr ähnlich. Sie richten sich laut Eigendefinition an ein erwachsenes, mündiges Publikum. Eine Kooperation wäre mithin sinnvoll. Zudem bietet die Kooperation laut Heb die Chance,
dass zusätzliche Kapazitäten für die lokale Berichterstattung frei werden. Und diese Mittel gilt es zu nutzen. Und genau das haben wir vor. Wir wollen nicht billiger Programme herstellen, sondern wir wollen qualitativ bessere Programme herstellen.
1:45. Im Abstimmungskampf für ihre Minarettverbotsinitiative versuchen rechtsnationale Politiker gerade auch Frauen zu mobilisieren. Sie bezeichnen Minarette als Speerspitze des Islam und nennen sie im gleichen Atemzug mit Zwangsheirat und Mädchenbeschneidung. Für Gegnerinnen der Initiative ist das eine unzulässige Verallgemeinerung. Sie ärgern sich auch, weil sich damit Leute für Frauenrechte ins Zeug legen, die sonst von diesem Thema nichts wissen wollen. Christine Wanner hat mit je einer Befürworterin und einer Gegnerin der Initiative gesprochen.
Für die Zürcher SVP-Kantonsrätin Barbara Steinemann ist klar, bei der Initiative geht es nicht primär um Minarette, sondern um die unerwünschten Begleiterscheinungen eines politischen Islam. Die Juristin ist im Initiativkomitee und erläutert:
Nirgends zeigt sich so offensichtlich, dass der politische Islam mit unseren sozialen Werten nicht vereinbar ist wie beim Thema der Frauen.
Mädchen im Islam würden benachteiligt, Frauen unterdrückt, auch in der muslimischen Gemeinschaft in der Schweiz. Frauen in der Schweiz, auch Migrantinnen, wüssten, dass sie hier frei leben könnten, kontert die Solothurner SP-Kantonsrätin Evelyn Bohrer. Sie präsidiert die SP im Kanton Solothurn. Hier hat die Initiative gegen den Bau von Minaretten ihren Anfang genommen, mit der Kontroverse um das Minarett von Wangen. Den Initianten hält sie vor:
Es ist zu betonen, dass es nicht wirklich um die Frau geht. Das ist eine reine Scheindiskussion um das Minarett und um eine Unterdrückung von Minderheiten, wie wir das früher schon hatten. Vor Jahrzehnten waren es Italiener, die eingewandert sind, und später war es der jugoslawische Bereich und nun sind es Muslime.
Und gerade bei den Muslimen werde die Frauenfrage noch mehr instrumentalisiert.
Es ist ärgerlich und eigentlich sogar missbräuchlich.
Die SVP und EDU vertreten selber konservative Rollenbilder von Mann und Frau. Und nun gehen gerade diese Parteien auf Stimmenfang bei den Frauen im Namen der Gleichstellung und mit Ängsten der Frauen. Die Zürcher SVP-Politikerin Steinemann insistiert:
Ja, offenbar gibt es eben Ängste in der Bevölkerung vor dem Islam. Gerade aus Frauensicht sind die Ängste ja nicht unberechtigt. Oder wir müssen nur in die 46 islamischen Staaten in dieser Welt schauen, um zu wissen, was hier auf uns zukommen könnte.
Die anderen Parteien verschlössen die Augen davor, weil es nicht in ihr Weltbild des Multikulti passe. Gegen diesen Vorwurf wehrt sich die Solothurner Sozialdemokratin. Doch ein gewisses Unbehagen kann auch sie nicht verbergen, gerade wenn es um die Verschleierung der Frau geht.
Ich habe auch Frauen schon getroffen in der Burka und war enttäuscht und wütend. Das ist genau das Gegenteil, was wir erreichen wollen, diese Freiheit von Geist und Körper auch. Und ich bin absolut dagegen, dass man eine Burka, eine Verhüllung des Ganzkörpers, akzeptiert.
Und das Kopftuch sei der erste Schritt zur Verhüllung. Allerdings, ein Minarettverbot verbessere die Situation muslimischer Frauen nicht. Juristin Steinemann wirft auch dem Staat vor, die Augen vor gewissen Problemen zu verschließen.
Es gibt in der Schweiz keine Erhebungen über Zwangsverheiratungen, Ehrenmorde und Beschneidungen. Man muss daraus leiten, dass der schweizerische Staat eigentlich gar kein Interesse daran hat, wie unsere Muslime denken.
Sozialdemokratin Bohrer verneint das und verweist darauf, dass der Bund Gesetze verschärfen will, um Zwangsehen und Mädchenbeschneidung schärfer zu bestrafen. Komme hinzu, dass die Mädchenbeschneidung ein regional begrenzter Brauch sei und mit der Religion des Islam nichts zu tun habe. Die Diskussion über die Rolle der muslimischen Frauen in der Schweiz sei nötig, sagt Evelyn Bohrer. Doch dürfe sie nicht politisch instrumentalisiert werden. Die Initiative provoziere das Stimme, räumt Barbara Steinemann ein. Doch fragt sie, wann soll denn diese Diskussion geführt werden? Wann, wenn nicht jetzt?
Spätestens morgen früh soll in Deutschland das neue Regierungsprogramm stehen. Dann wird man wissen, ob und vor allem wann es für die Leute im Land zu Steuererleichterungen kommt. Momentan wird darüber hinter den Kulissen noch heftig gerungen, denn eigentlich fehlt dafür das Geld. Geeinigt haben sich CDU, CSU und FDP dafür beim zweiten großen Thema bei der Gesundheitspolitik. Hier will die neue Koalition mehr Wettbewerb und eine stärkere Beteiligung der Versicherten. Aus Berlin, Ursula Hürzeler.
Es sind hektische, chaotische Tage derzeit in Berlin. Die Politiker tagen mal in kleinen Gruppen, dann wieder in großen. Und zwischendurch gibt's bei den heiklen Themen erst noch die sogenannten Beichtstuhlgespräche mit den Parteichefs. Zur Gesundheitspolitik waren sie besonders zahlreich, denn hier lagen die künftigen Regierungspartner weit auseinander. Nun aber sind sich Union und FDP einig. Sie wollen die Stellung der 180 gesetzlichen Krankenkassen stärken und damit wieder mehr Wettbewerb ins Gesundheitssystem bringen. Ursula von der Leyen, die CDU-Familienministerin, die vielleicht bald ins Gesundheitsministerium wechselt, sie ist mit dem Kompromiss zufrieden.
Uns war ganz wichtig, dass wir ein Modell entwickeln, das deutlich macht, wir wollen die hohe Qualität des deutschen Gesundheitswesens halten. Aber es muss nachhaltig werden, es muss gerechter werden und es muss transparenter werden. Und das ist uns gemeinsam gelungen.
Im Moment sind das allerdings erst Absichtserklärungen, denn kurzfristig ändert sich für die Versicherten noch nichts. Gerade in der Krise will die neue deutsche Regierung den derzeitigen Prämiensatz von knapp 15% des Bruttolohns nicht erhöhen. Und bezahlen werden ihn auch weiterhin je zur Hälfte Arbeitnehmer und Arbeitgeber. Für später haben die Politiker allerdings die bittere Medizin für die gesetzlich Versicherten bereits bestellt. Denn dann wird der Anteil der Arbeitgeber auf dem heutigen Stand eingefroren. Die künftigen Kostensteigerungen im Gesundheitswesen bezahlen dann die Arbeitnehmenden und die Steuerzahler. Philipp Rösler, der Verhandlungsführer der FDP, ist sicher, dass dieser Weg trotzdem der richtige ist. Denn mit dem neuen System würden nicht nur die Lohnnebenkosten gesenkt, sondern auch die Selbstverantwortung der Versicherten gestärkt.
Wir schaffen damit ein robustes Gesundheitssystem, das nicht mehr alle 2 bis 3 Jahre reformiert werden muss. Und wir schaffen die Voraussetzungen dafür, dass Gesundheitsvorsorge und Gesundheitsversorgung besser wird, aber definitiv nicht teurer.
Doch kaum ist das neue Konzept ausgehandelt, hagelt es auch schon Kritik. Nach Ulla Schmidt, der scheidenden Gesundheitsministerin von der SPD, zeigt sich jetzt, dass in Deutschland die Zweiklassenmedizin eingeführt wird. Denn wenn die Arbeitgeber entlastet würden, so Schmidt, könnten sich bald nur Besserverdienende mit Zusatzversicherungen die beste Behandlung leisten.
Die Verursacher der großen Krise erholen sich offenbar schnell. Großbanken in den USA und nicht nur dort melden wieder hohe Gewinne. Den Opfern der Krise dagegen geht's oft immer noch mies. Fast 50 Millionen Menschen leben in den USA in Armut und deren Lage ist in jüngster Zeit noch härter geworden. Eines der ärmsten Gebiete ist das Imperial Valley, ganz im Süden Kaliforniens an der Grenze zu Mexiko. Die Arbeitslosigkeit beträgt dort je nach Saison bis zu 33%. Ein Viertel der Bevölkerung gilt offiziell als arm. Max Ackermann war im Imperial Valley unterwegs.
Ocotillo ist ein Nest mitten in der Wüste Südkaliforniens. Weniger ein Dorf als eine Ansammlung selbstgebauter Baracken und zu permanenten Behausungen umfunktionierter Wohnwagen. Hier gibt's keine Schule und kein Restaurant. Die Post hat dicht gemacht, auch die Tankstelle. Und nur einmal pro Monat gibt's so etwas wie einen Dorfladen.
Each family gets, yeah, 2 cans of juice, 2 pounds of white beans. That's supposed to be there.
In einem baufälligen Pavillon, der als Gemeindezentrum dient, verteilt Rita Klein Nahrungsmittelpakete an Bedürftige. Bohnen, Thunfisch, Mayonnaise und was halt die Foodbank gerade so auftreiben konnte.
Every month is usually something different. And like next month, they run luck out. Everybody gets 2 pounds of sliced ham.
Die Imperial Valley Food Bank ist eine private Stiftung, die rund 10.000 Menschen im Bezirk mit Nahrungsmittelhilfe unterstützt. In Ocotillo sind 140 Leute bezugsberechtigt, fast die Hälfte aller Einwohner.
Most of the people in this area are near poverty level or less. They're on fixed incomes.
Die meisten Leute lebten hier an oder unter der Armutsgrenze. Viele Pensionierte, Menschen mit Behinderungen, Sozialhilfebezüger.
Hi, Lori. Yeah, don't forget to sign the sheet there. I have my thing.
Lori Austin bezieht seit einem Autounfall Invalidenrente. $850 im Monat hat sie zur Verfügung für sich und ihre 2 Kinder.
I'm disabled. Yeah, so I get $850 a month. But I thank the Lord I own my own home. If I didn't own my own home, I would not be able to live off of $850 a month. You cannot. I don't know how these other people survive.
Früher hat Lori näher an der Stadt gelebt, in Alpine bei San Diego, aber dort hätte das Geld niemals gereicht. Und so hat sie in Ocotillo eine billige Bleibe gekauft. Viele machen es so, auch Bob Curran, als der frühere Wachmann seine Stelle in San Diego verlor, oder besser gesagt seine Stellen, denn wie viele andere auch hatte er zwei, manchmal drei Jobs gleichzeitig zu bewältigen versucht, um über die Runden zu kommen. Als er also arbeitslos wurde, zogen er und seine Frau ins billige Ocotillo.
I had two jobs in San Diego. But it was just too expensive to live there. I couldn't live there anymore. My wife got ill, so I came out here. And now I'm living on unemployment for a year.
Hier reichen die $1,040 Arbeitslosenunterstützung relativ weit. Aber die Hilfe ist befristet. Wenn sie ausläuft, haben Bob und seine Frau ein Problem. Denn in Ocotillo gibt's kaum Arbeitsplätze. Die Gipsplattenfabrik in der Nähe hat gerade ein Drittel der Belegschaft entlassen. Der Staat stellt vor allem Grenzwächter und Gefängnisaufseher ein, Jobs für Junge und Gesunde. Und die nächste Stadt ist 50 Kilometer entfernt und meldet auch rekordhohe Arbeitslosenzahlen. In Ocotillo mag die Sonne 350 Tage im Jahr scheinen, doch die Menschen hier leben im Schatten. Und Licht ist kaum auszumachen.
No, not really. Don't see any light yet, you know.
Die einzige fröhliche Person im Raum ist Rita Klein. Auch sie lebt bloß von einer Minimalrente und arbeitet ohne Bezahlung für die Foodbank. Aber die 60-jährige, quirlige Dame ist sich das Leben hier gewohnt.
I liked Ocotillo. I started camping out here back in the 60s.
Rita kam in den 60er Jahren als blutjunge Aussteigerin ins einsame Ocotillo und sie ist geblieben. Eine verrückte Hippie-Frau halt.
Yeah, one of the crazy hippies.
Man muss wohl ein bisschen verrückt sein, um in Ocotillo zu leben. Oder sehr verzweifelt.
Max Ackermann. Der südamerikanische Kleinstadt Uruguay wird immer noch ab und zu die Schweiz Südamerikas genannt. Die Präsidentschaftswahlen vom Sonntag haben aber mit helvetischer Beschaulichkeit wenig zu tun. Da stehen sich ein 75-jähriger ehemaliger Guerrero und ein 68 Jahre alter Rechtsanwalt gegenüber, der bereits einmal Präsident war. Die Bevölkerung fällt einen Richtungsentscheid. Weiterfahren auf linkem Kurs oder zurückkehren zum Neoliberalismus der 90er Jahre. Keine einfache Wahl. Südamerika-Korrespondent Ulrich Achermann.
Seit 1985, seit die Militärdiktatur überwunden ist, wird Uruguay wieder demokratisch regiert. Zunächst galt die wirtschaftliche Öffnung als Allerweltsrezept. Der Neoliberalismus trieb zwar weniger wilde Blüten als im restlichen Südamerika. Zuletzt hatten aber auch in Uruguay die Spekulanten und das Finanzkapital die Nase vorn, auf Kosten von Arbeitnehmern und Rentnern. Ein Jahrzehnt nach dem Übergang von der Diktatur zur Demokratie kam die Linke an die Macht. Der Frente Amplio, die Koalition aus Sozialisten, linken Christen und alten Guerilleros, wählte den behutsamen Weg. Nicht Hugo Chávez war das Vorbild, sondern der pragmatische Brasilianer Lula da Silva. Uruguay fährt gut mit diesem Kurs. Das Sozialprodukt hat kräftig zugelegt, Reallöhne und Renten ebenfalls. Rückläufig ist die Zahl der Armen und der Arbeitslosen. Niemand habe Grund, sich von der Linken zu trennen, das ist die Kernaussage in der Fernsehwahlbotschaft der amtierenden Regierung.
Tus ingresos mejoraron y se nota cada domingo.
Para eso gobernamos. Para que vivas mejor.
Frente Amplio. Un gobierno honrado. Un país de primera.
Dir geht es besser, deine Familie spürt es, so heißt es in einem der TV-Spots. Im Bild ein Familienvater, der sich am Grill mit dem üppigen Sonntagsbraten beschäftigt. Auf dem Tisch eine Flasche Wein und über allem liegt ein Hauch Wohlstand.
Estamos empeñados por seguir profundizando el proyecto que llevó adelante el compañero Tabaré.
Er werde das erfolgreiche Wirtschafts- und Sozialmodell vertiefen, verspricht José Mujica. Er ist mit seinen 75 Jahren der Präsidentschaftskandidat der regierenden Linken und der Wahlfavorit. Gemüsebauer von Beruf war Mujica Landwirtschaftsminister. In seiner Amtszeit überholte Uruguay das viel größere Argentinien als Fleischexporteur, zog eine bedeutende Milchwirtschaft auf und schloss auch als Weinbaunation zur Spitze auf. Aber im Mittelstand, dem wahlentscheidenden Faktor, gibt es Vorbehalte gegen José Mujica. Dabei fällt weniger die Vergangenheit als Mitglied der Tupamaro-Guerilla ins Gewicht. Der Haudegen von einst ist alt und zahm geworden. Belastender sind die Zweifel an seiner ökonomischen Kompetenz. Längst nicht jeder sieht ein, warum Uruguay wieder eine staatliche Fleischwirtschaft braucht, so wie es in Mujicas Regierungsprogramm steht. Auch einige Charakterzüge gereichen dem Kandidaten nicht zum Vorteil. Mujica hat Mühe, sein Mundwerk zu zügeln. Mit unflätigen Äußerungen über Nachbar Argentinien sorgte er mitten im Wahlkampf für eine diplomatische Krise. Die Vorliebe für Wollsocken und Windjacke des Kandidaten, seine Abneigung gegen Anzüge und Krawatten, machen die staatsmännische Projektion des José Mujica zumindest nicht einfacher. Gut möglich, dass der Favorit in Uruguay es nicht auf Anhieb schafft und sich in einer Stichwahl beweisen muss.
Ulrich Hachemann.
Sie hörten eine Sendung von Schweizer Radio DRS. Mehr Informationen auf drs.ch.